Der Oberst der sowjetischen und später des russischen Militärnachrichtendienstes, dann Überläufer und Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6. Skripal wurde am 4. März gemeinsam mit seiner Tochter auf einer Parkbank bewusstlos aufgefunden. Die beiden wurden vergiftet. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder darüber berichtet. Hinter dem Anschlag soll Russland stehen, behauptet die englische Regierung und hat Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die Art, wie das Ganze ausgetragen wird, erinnert an den Kalten Krieg. Und was bedeutet das für den Weltfrieden? Peter Treibenreif hat Gerhard Mangold eingeladen, österreichischer Politikwissenschaftler und Professor für internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Russland an der Universität Innsbruck.
Herr Professor Mangold, Russland steht wieder einmal am Pranger der Weltöffentlichkeit. Bahnt sich da jetzt ein neuer kalter Krieg an?
Nun, es hat sich aus dieser Anschlagsaffäre um den Doppelagenten Skripal tatsächlich eine internationale Krise entwickelt, die vermeidbar gewesen wäre. Denn meines Erachtens nach ist hier Großbritannien, die britische Regierung, voreilig mit einem Ultimatum an die russische Seite vorgeprescht und hat ohne ausreichende Beweisgrundlage den russischen Staat beschuldigt, hinter diesem Anschlag zu stehen. Denn das, was wir öffentlich von der britischen Regierung gehört haben, ist, dass ein bestimmter Giftstoff aus der sowjetischen Chemiewaffenserie Novichok verwendet wurde, aber nicht mehr. Was wir wissen müssten, ist das tatsächlich dieser Stoff? Kann man mit chemischer Forensik feststellen, woher er kam? Wer hatte Zugang zu diesem Giftstoff? All das sind offene Fragen und vor allem die technischen Fragen hätten gelöst werden können unter Einschaltung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, um hier tatsächlich einen international glaubwürdigen, substanziellen Beweis vorlegen zu können. Das hat die britische Regierung nicht gemacht. Sie hat jetzt schon zu Sanktionen gegriffen. Vielleicht weiß die britische Regierung auch mehr, als sie öffentlich bekannt gegeben hat. Aber das, was uns öffentlich als Beweise zur Verfügung stehen, reicht für das Vorgehen der britischen Regierung keineswegs aus.
Ja, das alles erinnert ja ein bisschen an einen James-Bond-Film, an einen Agenten-Thriller. Skripal war ein russischer Spion, vor gut 18 Jahren hat er die Seiten gewechselt. Wie geht Russland für gewöhnlich mit Überläufern um?
Nun, Überläufer, wenn sie gefasst werden, für die gibt es zwei Optionen. Entweder sie werden wegen Hochverrat eingesperrt oder sie werden vielleicht nach einer gewissen Zeit der Haft verwendet, um Agenten der eigenen Seite auszutauschen. Und so ist das ja im Fall des russischen Doppelagenten für den MI6 auch passiert. Rache für Verrat und aus Sicht der russischen Nachrichtendienste hat natürlich Skripal Verrat begangen, weil er ja nicht nur Informationen an den britischen Auslandsgeheimdienst übermittelt hat, sondern auch hunderte russische Spione im Ausland verraten hat. Rache an einem solchen Verräter ist natürlich denkmöglich, aber im konkreten Fall ist natürlich die Frage, warum so eine exzentrische Methode, jemanden zu töten, warum nicht einfach eine ganz normale Abrechnung, Revolver mit Schalldämpfer, warum ein so starkes Nervengift, das für militärische Kämpfe ausgelegt war, warum das?
Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Normalerweise versucht ja jeder Täter, seine Tat zu verschleiern. Jetzt sind am Sonntag Präsidentschaftswahlen in Russland. Glauben Sie, dass dieser Anschlag irgendetwas damit zu tun haben könnte?
Nun, die Frage ist, nützt die Debatte der politischen Führung in Russland bei den anstehenden Präsidentenwahlen? Nun, für ein gutes Ergebnis wäre das nicht nötig. Für eine höhere Wahlbeteiligung vielleicht. Denn was jetzt passiert, ist etwas, was Putin in den Augen einer großen Mehrheit der russischen Bevölkerung populär gemacht hat und hält. Nämlich Putin wird argumentieren und tut das ja auch und die Medien tun das, die Staatsmedien tun das. Russland wird von außen verdächtigt, wird denunziert, wird einer Tat beschuldigt, die Russland nicht begangen hat. Jetzt gibt es erneut Sanktionen gegen Russland, Diplomatenausweisungen und anderes. Und wieder ist dieses Russland eigentlich vom Westen schlecht behandelt worden. Aber wir haben einen Präsidenten, nämlich Wladimir Putin, der gegen diese Bedrohung immer fest und entschlossen auftritt. Also wollen wir diesen Präsidenten auch behalten.
Wie wird dieser Fall jetzt in Russland dargestellt und wie nimmt ihn die Bevölkerung auf?
Nun, die staatlichen Medien natürlich übernehmen die politische Führungsposition, nämlich dass sie argumentieren, es ist eine unglaubliche Verdächtigung gegenüber dem russischen Staat, so eine Tat begangen zu haben. Das hat Russland nicht nötig. Was hätte denn das Motiv sein sollen? Wo sind denn die Beweise? Die Beweise, die vorgelegt werden, sind dünn. Sie wurden nicht einmal offiziell der russischen Seite vorgelegt. Die russische Seite habe versucht, mit den Briten in diesem Fall zusammenzuarbeiten. Das habe Großbritannien verweigert. Und jetzt sei man von britischer Seite erneut dazu übergegangen, Russland zu bestrafen. Das ist die Message, die vermittelt wird, also Unschuld, schlechte Behandlung, Zusammenarbeit verweigert. Und das natürlich hinterlässt bei denen, die fernsehen und die dem staatlichen Fernsehen auch glauben, schon den Eindruck, wieder ein Versuch des Westens, gegen Russland vorzugehen, gegen das Russland, das Putin wieder zu einer Großmacht gemacht hat.
Und wie sieht es die Opposition, wie sehen es die Gegner von Putin?
Nun, in der Opposition ist die Haltung anders, wobei man sagen muss, wer ist die Opposition, ist ja in Russland sehr stark zersplittert, aber die Kandidatin, die einen Teil der liberalen Opposition bei den kommenden Präsidentenwahlen vertritt, nämlich Frau Sobchak, hat die Möglichkeit eingeräumt, dass eine russische Täterschaft vorliegt. Sie geht sehr weit und übernimmt eigentlich die Seite der Briten, der britischen Regierung. Ob ihr das nützt, ihre derzeit sehr schlechte Prognose für die Präsidentenwahlen zu verbessern, das wage ich allerdings zu bezweifeln.
Welche Rolle spielt da die geopolitische Situation? Der Syrienkrieg, da ist ja schon längst kein Bürgerkrieg mehr, da geht es um handfeste Machtinteressen in der Region. Könnte das da auch eine Rolle spielen bei diesem doch ja kuriosen Krimi?
Nun ja, die ganze Angelegenheit, die findet ja in einem Kontext statt, der völlig zerrütteten Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten, sowohl den Staaten der Europäischen Union als auch der Vereinigten Staaten. Wir sind übergegangen zu einer Reideologisierung und Remilitarisierung des Konfliktes zwischen beiden Seiten. Die Situation ist angespannt. Niemand hat eigentlich die Erwartung, dass irgendeine Seite irgendwelche Zugeständnisse machen könnte, um die Beziehungen zu verbessern. Gibt es aber Sanktionen, etwa der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten, auf die Großbritannien ja drängt, dann trägt das bei zu dieser sehr schwierigen Konfliktlage zwischen Russland und dem Westen. Und das wird diejenigen bekräftigen, die meinen, wir sind jetzt schon in einem kalten Krieg 2.0.
Welche Schritte müssen unternommen werden, um diese ideologischen Missverständnisse auszuräumen, die Situation wieder zu normalisieren, zu deeskalieren?
Es sind beide Seiten gefordert, aber beide Seiten sind nicht bereit, diese Leistungen zu erbringen, Russland nicht und auch der Westen nicht. Und im konkreten Fall ist es ja wirklich zu sagen, warum ist die britische Regierung zum jetzigen Zeitpunkt mit einer solchen klaren Beschuldigung an die Öffentlichkeit gegangen, mit Ultimaten, mit Sanktionsdrohungen und jetzt mit verhängten Sanktionen, wenn man doch sinnvollerweise versuchen hätte sollen, diese mögliche Täterschaft Russlands breiter zu untersuchen, etwa auch durch eine internationale Organisation untersuchen zu lassen und erst dann, wenn eine glaubwürdige Untersuchung stattgefunden hat, mit Beiziehung russischer und britischer Spezialisten natürlich, dann hätte man immer noch zu einer Entscheidung finden können. Aber diese übereilte Entscheidung jetzt, Sanktionen zu verhängen, ist eben auch Ausdruck dieser Krise in den Beziehungen beider Seiten und ist auch Ausdruck, dass keine Seite gewillt ist, die nötige Vorsicht und Zurückhaltung bei aller Erschütterung über dieses unglaubliche Giftattentat nicht zu warten, zuzuwarten und dann zu handeln, wenn die Täterschaft klar bewiesen ist.
Vielen Dank für diese Einschätzungen.
Gast im Morgengespräch war Gerhard Mangott, Professor an der Universität Innsbruck und Russland-Experte. Der neue Konflikt zwischen dem Westen und Russland wäre zu vermeiden gewesen, wenn England die internationale Zusammenarbeit gesucht hätte. Und der Konflikt wird Putins Rückhalt in der russischen Bevölkerung wahrscheinlich weiter steigern. Es scheint also so, das Misstrauen zwischen dem Westen und Russland besteht offensichtlich noch immer. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Das Frühstücksradio heute am Freitag, einen guten Morgen um 7:45. Gibt es überhaupt noch was zu lachen? Manchmal vergeht es uns bei der täglichen Zeitungslektüre oder bei den Weltnachrichten im Radio. Und wer sich in den Untiefen des Internets bewegt, der hat noch weniger Grund, heiter gestimmt zu sein, meint Ottwin Notdurfter. Er sieht das Kabarett als letztes Reservat, wo hemmungslos gelacht werden darf.
RAI Südtirol, der Kommentar.
Nein, man muss nicht ins Kabarett. Man muss sich nicht einem Comedian ausliefern. Aber man darf. Und es gibt in diesem Frühjahr ja auch reichlich Gelegenheit, hochkarätiges Kabarett und Comedy live zu erleben. Beides säuberlich zu unterscheiden, wäre eine zu ernste Angelegenheit. So kommen ja Stehermann und Grissemann nach Südtirol und auch der Ausnahmekabarettist und Jazzmusiker Helge Schneider. Erstere aber im April, Schneider gar erst im Mai. So lange warten? Nein, schon heute Abend beginnt Lukas Lobis seine Südtirol-Tournee. Voll des Lobis. Über das Heute und über das bessere Früher.
Früher hat es für alles jemand gegeben, oder? Nicht? In der Bank hat es einen Mensch gegeben, der hat da Überweisungen gemacht. Ein Mensch! Überweisungen! Stell dir vor! Da, also wirklich, also wenn der heute vor mir stand, ich wüsste nicht, wo ihm das Kartlein stecken muss. Ja.
Aber um über die Absurdität der Welt, über Wolfspetitionen und Nacktkatzen oder gar über sich selbst zu lachen, muss niemand bis zum Abend warten. Wer es also wagt, wird merken. Höflichkeit und Humor sind wirkmächtiger als gemeinhin angenommen. Und sie tun gut, auch wenn sie sonst nichts bewirken.
Worüber lacht der Schauspieler und Kabarettist Lukas Lobis? Wird es schwieriger, das Publikum zu kollektiven Lachanfällen zu reizen? Und welchen Humor braucht es, wenn bei einer Pointe niemand lacht? Das werden wir Lukas Lobis heute in der Sendung Kultur am Freitag fragen. Der Kabarettist ist unser Gast gleich nach den 1 Uhr Nachrichten heute am Freitag. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not the